Herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcasts, eure Unterhaltung mit Inhalten dies und das. Ich glaube, diese Episode haben wir auch einiges. Ich würde sagen, es ist so ein Knuspermüsli mit extra heute an Inhalten. Also wir schauen mal, was wir da alles zusammen basteln. Lennart hat ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Wir reden über Rennen, wir reden ein bisschen über Training. Und schön, dass du da bist. Lennart, wie geht's dir gesundheitlich? Das ist immer die Frage der Woche. Wie steht's?
Die Frage der, bist du auf irgendwas hinaus?
Nee, normalerweise ist es jede Woche so, ja, jetzt gerade Winter, so entweder ich fühle mich gerade ein bisschen krank, komm gerade wieder, oder du denkst so, ich gehe vielleicht ein bisschen am Kränkeln.
Ja, ich habe tatsächlich, die Story wollte ich erst später erzählen.
Ach so, okay.
Aber ich habe eine Crash-Diät hinter mir.
Gewollte?
Keine ungewollte Crash-Diät hinter mir. Und zwar eine, glaube ich, die erste Lebensmittelvergiftung meines Lebens. War echt top.
Du hast richtig an Watt pro Kilo gearbeitet, ja?
Ich habe 3 Kilo verloren innerhalb von einem Tag und ich habe 10 Mal gekotzt.
Ernsthaft?
Ja.
Oh Gott.
Pizza Fungi auf Mallorca war wahrscheinlich nicht so die geilste Idee. Aber ich bin jetzt in Raceweight, also wenn ich jetzt langsam wieder Kohlenhydrate und Flüssigkeit in den Körper bekomme, könnte ich mal einen 20-Minuten-Test auf Watt pro Kilo fahren.
Bestimmt kommt jetzt auch richtig viel Watt danach, also...
Das frage ich mich so ein bisschen. Also normalerweise...
Wie geht's dir denn? Also wie fühlst du dich denn? Bist du noch gefahren schon seitdem wieder richtig?
Nee, das war jetzt vorgestern erst. Okay.
Also ich hatte damals auch mal auf Mallorca eine Crash-Diät. Das ist doch so geil. Verlieren Sie 5 Kilo in 3 Tagen mit dieser Crash-Diät. Essen Sie eine Pizza auf Mallorca.
Das war echt heftig. Also wirklich. Also ich dachte erst ein bisschen, oh, okay, mal gucken, was da passiert. Also der Magen hat so ein bisschen rumort, habe ich Kopfschmerzen bekommen und so ein bisschen Schüttelfrost. Und auf einmal... Ab dann blieb nichts mehr drin, kein Wasser. Oh, irgendwann habe ich dann verzweifelt versucht, so ich dachte, ich muss jetzt auch irgendwie wieder so ein bisschen Zucker in den Körper bekommen. Mhm. Natürlich die typische Cola erstmal probiert. Ah. Die war okay, die hat, sagen wir mal, so 20 Minuten gemacht. Irgendwann habe ich Aquarius probiert, das hat 3 Minuten gedauert. Aquarius war
auch schönes
geiles Getränk, ja. Mag ich sehr gerne, ja. Aber hat leider nicht lang verweilt im Magen.
Schönes Selbstexperiment, N gleich 1, Aquarius bei Magen-Darm nicht so gut.
Versus Cola, ja.
Versus Cola. Ich hatte auch am Mallorca mal so einen Infekt und ich habe wirklich, ich wünsche es dir nicht, aber 2 Wochen gefühlt konnte ich 100 Watt fahren und war danach grau. Also ich weiß nicht, was da war. Ich hatte auch dann alles drin behalten, aber ich habe nichts auf die Kette bekommen. Also auf jeden Fall Tipp an der Stelle für alle, die es mal ähnlich haben, guckt, dass ihr wirklich Flüssigkeit zuführt, weil das habt ihr dann relativ viel verloren. Das ist 3 Kilo bestimmt nicht.
Ja, genau, das wird wahrscheinlich viel Flüssigkeit gewesen sein.
Das ist hauptsächlich Flüssigkeit, na klar.
Ich würde schätzen, ich habe dann natürlich das, was ich gegessen habe, entleert. Also sagen wir mal, netto habe ich so einen Tag, glaube ich, ohne Aufnahme gehabt. Und da werde ich, glaube ich, jetzt auch nicht so ultra viel in den... Katabolen. Ich hoffe, dass der Körper erstmal das Fett genommen hat.
Klar, bei 3 Kilo war bestimmt Fett dabei.
Nein, dass er ich muss ja auch Sparflamme weitergelebt haben, dass er das mit Fett gemacht hat und nicht direkt an die Muskulatur gegangen ist, um da ein bisschen Proteine wegzufressen.
Nee, das glaube ich auch. Also so schnell geht's auch nicht. Ich meine, du hast ja auch keinen Energieumsatz, der jetzt eine katabole Stoffwechsellage irgendwie günstig,
genau.
So, das ist ja halt...
Ich habe viel gelegen.
Genau, du bist auf Pause, klar, und alles, was dann durchgeht, wird dann...
Ich habe da jetzt noch eine Story zu, also das habe ich mir, ich dachte, einen Tag vorher hatte jemand vom Team erzählt, so, oh, habt ihr auch so Moskitos im Zimmer? Ich dachte so, nee, ich habe noch keinen gemerkt. Dann lag ich da, bin extra auf die Couch umgezogen, um Basti nicht, weil ich nicht wusste, ob ich irgendwie Magen-Darm-Virus habe, um nicht noch weiter zu gefährden, lag da und natürlich genau in der Nacht ein Moskito. Die ganze Zeit immer so, und dir ist übelst schlecht, ja. Du kotzt alle 30 Minuten und du kannst dich eigentlich gar nicht ruckartig bewegen, außer wenn du zur Toilette sprintest. Und dann liegst du so um das Ohr, so. Und dann denkst du so, Alter,
mach.
Dieses kleine Viech ist mir gerade so überlegen. Das ist so richtig so Dinge, die in dein Ohr pieksen wollen. So Diagnostika und Moskitos, das sind die 2 Sachen. Und das Ding schwirrt dann um dein Ohr und du bewegst dann deinen Kopf so ruckartig, weil du das Ding loswerden willst.
Wie auch bei der Diagnostik.
Wie auch bei der, genau. Nee, da musst du ja stillhalten, damit der endlich die Probe entnimmt. Aber da war das einfach so, oh, weg, weg, weg. Und dann ist die ja eh schon schlecht und danach kannst du eigentlich direkt lossprinten. Das Ding hat mich eigentlich die ganze Nacht so richtig gepiesert.
Oh, schöner Vergleich auf jeden Fall. Moskito und Diagnostiker, Dinge, die an dein Ohr wollen.
Miese blutsaugende Dinge, die an dein Ohr wollen. Das eine positiv, das andere negativ.
Ich denke mal auch mal bei so Mücken und so, ja mach, Also, Junge, mach doch einfach.
Ja, ja, aber das Nervige an dem Ohr, das Laute, ja, genau, vorher. Können die es nicht leise machen?
Von mir aus. Und mach einfach, saug dich einmal voll und hau ab. Aber genau, das muss ja dann so 7-mal passieren, ist ja klar.
Genau.
In verschiedenen Stellen.
Oh, ist dich doch einfach satt, ja, einmal.
Ich hab ja genug für uns beide. Ist ja okay, genau, aber dann hau dann ab.
Mach
dann
einfach leise.
Dann mach leise und dann juckt das nicht an 8 Stellen.
Ja. Ach, ja, das schön. War schön. Also, das war eine Top-Kombi, so die Lebensmittelvergiftung da plus Moskitobefall. Ja, das war so die negative Geschichte, aber so, damit wollten wir gar nicht einsteigen.
Ich wollte nur fragen, wie es dir geht und also wie gesagt, nächste Woche bin ich wahrscheinlich dran, jede Woche ist gesundheitlich irgendein Thema.
Hoffentlich zieht sich ja nicht weiter so durch, aber ja.
Der ach du schlimme Winter dieses Jahr, ich glaube auch, also super viele unserer Athleten sind.
Boah, ist das krank kalt hier übrigens.
Ja, das ist wirklich, wirklich brutal. Ich glaube gestern hatten wir -7 morgens,
ja,
-6. Auch einige der Athleten, die wir betreuen, auch immer wieder mit Erkältung zu kämpfen. Da auch Appell an alle Athleten, entspannt euch jetzt, es ist halt Januar und wenn ihr krank seid, seid ihr krank, dann macht nichts, verdammt, sondern entspannt euch noch ein paar Tage länger und dann geht es erst wieder los.
Ich habe das Gefühl, wenn du eine gute Basis hattest vorher, ja, wenn du gut trainiert hast, ja, und das würde ich behaupten, machen eigentlich alle unsere Athleten und Athletinnen, dann kommst du extrem schnell auch wieder auf das Niveau zurück. So, dann, ja, muss man nicht diese Panik haben. Ich glaube, für viele Leute, die vielleicht auch nicht so ganz krass durchgezogen haben vorher, ist das natürlich dann immer doppelt schlimm, weil die denken, oh, jetzt war jetzt schon ein bisschen faul, so November, Dezember und jetzt bin ich auch noch krank und fall ganz aus. Dann neigt man eher dazu, aber auch da ist das der gleiche Appell, den du gerade gemacht hast,
klar,
locker bleiben und dann vielleicht danach lieber mit einer guten Struktur starten, dann oder noch wichtiger, mit einer guten Struktur zu starten, damit man nicht dann in dieses Paniktraining verfällt, so 2 Wochen 0 Stunden, dann erste Woche 15 Stunden oder, ja, sowas. Ja.
Du gewinnst ja auch wirklich wenig dadurch, dass du mit Erkältung vielleicht so ein bisschen mittrainierst. Was kannst du denn machen? Du kannst ein bisschen Pseudotraining für deinen Kopf machen. Du kannst halt locker Lit fahren, ja, aber am Ende kannst du keine Intervalle, nichts fahren und im schlimmsten Fall machst du alles noch viel, viel schlimmer. Also da bitte echt, echt cool bleiben. Ich muss auch sagen, wie war es bei meiner Historie? Ich hatte doch erzählt, dass ich ja aus einer Hitwoche vor Weihnachten dann über Weihnachten extra nichts gemacht, weil meine Eltern krank waren. Dann am Ende von Weihnachten noch eben mit dem Tschüss noch die Viren mitgenommen.
Ja.
Dann zu Hause krank gewesen bis nach Silvester. Dann wieder eingestiegen im Training. Jetzt sind wir mittlerweile am 12. Ja, wir sind beim 12. Januar. Das heißt, wir haben eine Woche schon mal durch auch wieder. Hab ganz normal trainiert. Am Anfang ganz locker, noch ein bisschen zurückgehalten. Diese Woche das erste Mal Dienstag wieder Swift Race gefahren. Und muss
ich gesehen. Alles normal, habe ich gedacht.
Hat richtig Bock gemacht, ja. Also da bin ich auch wieder, kann ich ganz stolz sagen, beste Watt pro Kilo pro Platzierung Ergebnis. Also ja. Lennart, ich habe gelernt von dir.
Ich habe es gesehen, ich habe mir das Ergebnis angeguckt.
Ich habe es im Finale verkackt.
Ja, aber ich dachte mir so, okay, also da musst du schon immer, in A musst du schon mitfahren können, da waren einige auch abgehängt.
Ja.
Und ja.
Da kann ich ganz kurz noch, erzähl ich eben ganz kurz. Du hast Seaside Sprint, heißt die Runde, glaube ich, gemacht. Also für alle, die sich auf Swift auskennen. Dann auf diesen welligen Kurs wird Vautopia, diese kleinen Wellen dann, einmal über diese Brücke, dann über den Brückensprint
über
Richtung.
Über den Kicker hoch.
Über den Kicker hoch, genau. Runter, dann unten ist danach auch Ziel.
Ja, die Todeswellen erstmal noch und dann geht's Abfahrt zum Ziel.
Genau, Abfahrt zum Ziel. Danach kommt Little Italy oder was das ist, dann rechts weg Richtung Vulkan. Dann über dieses wird gleich wichtig, diese lange Brücke quasi über das Meer und dann Richtung Vulkan, am Vulkan einmal so halb durch und wieder zurück. Eigentlich ganz coole Runde für so ein bisschen, ich sag mal, so eine Minute Efforts, wenn es dann am Vulkan nochmal hochgeht.
Ja.
Jede Runde war klar und es ist jedes Mal so klar, dass du am Vulkan, aufgepasst, von hinten die Senke nutzt, um durchzufahren, den
die
Schwung.
Die erste Rechtskurve.
Genau, die erste Rechtskurve, den Schwung mitnimmst aus der Senke, dann mit Übergeschwindigkeit durchs Feld durcheierst und wenn vorne alle 7 Watt pro Kilo, 8 Watt pro Kilo fahren, kannst du dich mit 5 bis 6 ja, zurückhalten und bist dabei. Hä? Relativ, also irgendwann, ich darf es gar nicht so laut sagen, weil das ist der Trick funktioniert jedes Mal.
Ja.
So, letzte Runde. Ich denke mir so, alles klar, ich mache den Trick wieder. Haben die mich überrascht? Habe ich gefeiert? Hab's wirklich, in der letzten Runde habe ich gefeiert, als ich gedroppt wurde in dem Moment. Aber dachte mir, Jungs, wie geil ist das denn, dass ihr das macht? Und zwar auf der Brücke zum Vulkan hin. Ich glaube, Marc war es, keine Ahnung, ist auch mitgefahren. Wirklich eine 10 Watt pro Kilo Attacke stehen lassen. Losgefahren, als alle sonst immer 3 bis 4 fahren, du kontrolliert hinten zurückhalten kannst, knallt er mit 10 los, das ganze Feld einer Reihe, alles gesprengt, hat komplett meine Taktik versaut, ich voll die Zündung verpasst, guck nach vorne, denk mir so, die sind alle schon weg, muss da voll hinterher latschen, hab dann auch wieder einen Spruch von dir angewandt, du musst bereit sein zu verlieren, wenn du gewinnen willst. Hatte noch zwei Bros mit mir. Der eine davon hatte so eine 5,5 bis 6 Grad draufstehen. Und ich dachte mir so, nicht panisch werden. Du hast jetzt nur ein Szenario, damit das hier klappen kann. Du lässt ihn...
Solange der fährt, machst du nichts.
Genau.
Erst wenn derjenige langsamer wird.
Richtig.
Also ist es natürlich noch viel leichter, bei Swift zu sehen, weil du die Zahlen hast.
Genau.
Oder im Rennen, wenn du merkst, der Typ vorne kriegt das Ding nicht geschlossen, dann musst du agieren. Bis dahin hält er die Lücke.
Genau.
Im schlechtesten Fall.
Halten war es. Was am Ende nicht in dieser Phase war, das war immer noch das Delta zwischen der Geschwindigkeit, was sie vorne mittlerweile schon hatten und das, was wir noch erreichen wollten. Wir waren immer noch im Aufbau. Das heißt, du guckst auf die Zeit und die wird immer größer, gerade Sekunde um Sekunde. Die haben 3 Sekunden, 4 Sekunden.
Ja.
Und du darfst nicht panisch werden, dem vorbeifahren, weil einer unserer Gruppenmitglieder hat das nämlich gemacht, fährt dran vorbei.
Der ist in der Mitte elendig verendet. Ja,
natürlich. Wie soll es denn auch funktionieren? Und das war noch vor dieser Senke und ich dachte, okay, bleib dran, halt dich zurück. Das ist deine Eins, das ist quasi dein Joker jetzt. Entweder es klappt jetzt so, nimm die Senke, den Schwung mit, dann hat glaube ich, noch eine Feder oder sowas, hab dann die Senke als Schwung, als Sprungbrett genutzt und bin am Anstieg, wo du halt die Zeit am ehesten gut machen kannst, voll hochgeknallt mit 8, 9 Watt, weil ich dachte, jetzt schließen oder nicht, bis oben bist du dran, sonst ist halt eh vorbei. Hab's echt geschafft, die Lücke zu schließen, um dann im Finale noch agieren zu können.
Ja.
Der andere Bro, der von vorne gefahren ist, hat's nicht geschafft.
Ja, da muss man tatsächlich immer im Moment cool bleiben, überlegen, welche Optionen hat man jetzt noch und wie kommt man am ehesten dahin. Klar kann man das Ding eventuell sogar schließen alleine, aber was bringt dir das, wenn du dann sofort wieder abgestellt wirst?
Genau also, das.
Das ist immer, ich denke auch immer in so Laktatwerten. So, jetzt habe ich 5, wenn ich da hinfahre, habe ich 9, dann gehe ich auf jeden Fall krachen nach einer Minute oder nach 30 Sekunden, wenn die über die Schwelle gehen, dann bin ich bei 10 und dann ist Abbruch und dann bin ich weg. So, muss tatsächlich so ein bisschen in Laktat denken. Und da habe ich mir auch letztens mal gedacht, ist dieses Beispiel mit dem Waschbecken, das muss man eigentlich immer häufiger noch sagen, dass man irgendwie den Aufbau durch den Wasserhahn hat und den Laktatabbau durch den Abfluss und das Becken und die Höhe des Beckens ist sozusagen, wie viel Laktat kann ich tolerieren. Bei einigen ist das Becken ein bisschen tiefer, bei anderen ein bisschen flacher. Bei einigen ist so die VLA Max.
Das ist ein super Vergleich.
Ist die halt höher, das heißt, der Wasserhahn spuckt viel mehr Wasser aus. Bei anderen ist die VO2 Max ein noch größer und du kannst das Wasser schneller abbauen, also das Laktat. Mhm. Und da musst du dann so ein bisschen denken, es ist eigentlich
bei
total
einen,
gut.
Bei dem einen anaerobe Kapazität höher, das heißt, also er hat ein größeres Waschbecken,
genau,
kann
das
mehr
ist
Volumen
ja
fassen.
So, das habe ich mit Laktatabbruch wertet sozusagen gemeint. Ja. Und dann, das muss man den Leuten einfach mal sagen, wenn man Leute hat, die sagen, ja, ich bin halt vorher so ein bisschen Standgas oder ein bisschen, dann sagst du, ja, okay, also du hast einen Eimer genommen, du hast dein Waschbecken erstmal das fast anschlagvoll gemacht und dann hast du dich gewundert, warum du nach 2 Sekunden, wo der Wasserhahn läuft, am Ende explodiert bist.
Ja.
Und ich finde, das ist irgendwie ganz gut, das zu visualisieren, um den Leuten ein Gefühl zu geben auch, warum macht es Sinn, tatsächlich vielleicht sogar beim Swift-Rennen, sich die 2 Sekunden, wo man kürzer auf dem Gas steht, warum machen die den Unterschied zwischen überlaufen und nicht überlaufen?
So. Ja, sehr, sehr, sehr schöner Vergleich. Und ich kann noch dazu ergänzen, stellt euch auch vor, dass euer Abfluss, je nachdem, was ihr für eine Art von Athlet seid, bei mir ist es zum Beispiel so, variabel groß ist. Also im Sinne von nicht nur täglich, sondern auch innerhalb der Einheit. Das heißt, am Anfang merke ich, habe ja schon mal häufig gesagt, dass meine erste halbe Stunde im Rennen, dann gehe ich da krachen, wenn ich das überstehe, dann geht's. Und da habe ich das Gefühl, habe ich nur einen Rinnsal an Ablauf. Gleichzeitig diese forcierte Zufuhr, diese forcierte, relativ hohe, aufgedrehte Hahn, weil gerade erste halbe Stunde im Rennen dann gerne auch mal schnell. Und wenn ich da nicht genau aufpasse, dann läuft das Becken über, dann gehe ich halt krachen im Rennen, dann ist vorbei. Und wenn ich dann einmal schaffe, so ein bisschen den Stand vom Becken bis auf, sag mal, ein Viertel.
Dein Abfluss hat so ein bisschen Dreck drin.
Ja, genau.
Du musst erstmal so mit Hochdruck diesen Abfluss reinigen, damit der auch gut was durchpasst.
Mein Szenario ist, dass es so
eklige
Haarknoten in meinem Abfluss gerade drin ist und ich erst mit einem Pulle Domestos da reingehen muss, damit das irgendwann sich da frei ätzt, dann kann ich Radrennen fahren.
Genau. Ich habe tatsächlich über das Thema ein bisschen mit Dan Lorang. Im
über
Trainingslager. Nicht über das Abflusssystem, sondern über so Priming innerhalb der Einheit auch, dass sie das tatsächlich auch bei einigen Athleten viel mehr machen, bei anderen Athleten weniger, genau weil das du gesagt hast. Bei einige fahren ihre Hit-Intervalle und die performen von Anfang an, aber tendenziell machen sie bessere Erfahrungen mit, wenn sie so einen kurzen Primer setzen, einfach um die Ökonomie gut hinzukriegen. Ja. Das ist so sein Haupt. Er sagt, es natürlich auch Laktattransporter, die vielleicht nicht so aktiv sind,
ja, ja.
Aber halt auch vor allem die Ökonomie nicht da ist im ersten Satz. Und deswegen, und das machen sie relativ interessant, ich glaube relativ kurz sogar vor dem ersten Durchgang.
Ja.
Ich glaube, gar nicht so unähnlich zu dem, was wir in unseren Trainingseinheiten okay. haben.
Hat er ein bisschen was gedroppt oder?
Nicht so die Details, okay. aber relativ kurz vorher machen sie das. Und dann ist die Effizienz besser, also die Ökonomie ist besser und auch die VO2-Response natürlich, dann genau. im allerersten Satz auch schon.
Genau, ich wollte es gerade sagen, also das, was ihr am ehesten kennt, wenn ihr das zu Hause nachfahrt, schaut euch mal eure, von mir aus 5x5 Minuten EBs auf Swift an, wenn sie von mir aus auch im Erg-Mode durchgeführt wurden, weil dann habt ihr die kontrollierteste Belastung. Schaut euch mal an, was der Puls macht. Der wird ab Satz 2, 3 wahrscheinlich relativ, also etwas schneller ansteigen vielleicht als beim ersten Satz noch. Und ja. das ist dann die, ja, wir nennen es auch gerne VO2-Kinetik, also sprich, wie schnell euer Körper an die Änderung der Intensität anpasst. Ihr fahrt erst 150 Watt und dann sollt ihr 300 Watt fahren, zum Beispiel im EB. So, und jetzt braucht es da habt ihr quasi ein gewisses Delta, einen gewissen Abstand zwischen Beginn des Intervalls bis zum Erreichen der Sauerstoffaufnahme, die dann von einem Körper gebraucht wird, um diese 300 Watt zu gewährleisten. Das kann durchaus mal eine Minute, anderthalb oder zwei Minuten sein. Ihr müsst euch vorstellen, alles, was bis dahin nicht über die Sauerstoffaufnahme gedeckt wurde, muss halt primär natürlich so ein bisschen über die Glykolyse stattfinden, weil ja. die Energie erbringt ihr ja schon. Und diese VO2-Response springt ein bisschen schneller an, später in Satz Nummer 3, 4, 5. Und was dann halt Dan gerade sagt, dann geht es darum, im Priming zu versuchen, vielleicht kriege ich es dahin, meinen Körper schneller darauf reagieren zu lassen. Deswegen fahrt ihr euch auch warm. Deswegen gibt es aber auch dort individuelle Antwortverhalten von einzelnen Athleten. Es gibt ja auch die Typ Thomas de Gent, der sagt, ich brauche mir nicht warm fahren von Zeitfahren, ich setze mich drauf und fahre 500 Watt los.
Ja.
Schön. Dessen Abfluss ist quasi nie mit so einem Haarknoten verstopft. Der hat einen riesen Abfluss und er sagt, jo, der funktioniert immer genau so. Das ist toll für ihn, aber nicht für alle gleich anwendbar.
Ja, ja, genau. Also Puls ist natürlich nicht 1:1 gleichsetzen, aber es ja. ist halt optisch ein ganz guter Vergleich. Also so sieht auch oftmals dann eine VO2-Kurve aus oder eine O2-Kurve.
Das ist, ja, ich würde VO2 sagen.
VO2.
O2 wäre nur Sauerstoff. VO2.
Genau. Ist Flussrate,
genau. Ja. Deswegen auch Hinweis.
V oder Max.
Ja, genau. Maximale Flussrate. Und V hat eigentlich einen kleinen Punkt oben über dem V, weil nur V heißt Volumen, also Menge. Und was wir aber machen wollen bei Sauerstoff- und Laktatbildungsrate ist, Achtung, Menge
pro
Zeit. Wow.
Wow.
Apropos VO2. Wusstest du das?
Was wird das denn jetzt für eine trashige Überleitung?
Nee, ernsthaft. Apropos VO2, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das Video von Blumenfeld, das geht dir, glaube ich, ganz schön um die Ohren gerade, weil,
ja.
also wir haben es auch nochmal in unseren Endurance Nerd Paper Club ein bisschen in der Gruppe diskutiert.
No chance.
Das anscheinend weniger als 80 Kilo. Ich hatte letztes Mal mit 80 irgendwie gerechnet. Nee, also irgendwie 76.
Ja,
wir reden dann.
Ich habe auch gedacht, dass selbst ein stämmigerer, größerer Radsportler
ja.
Wiegt oftmals 75, 76 Kilo. Also die Radsportler, ja. die im Fernsehen schon richtig massiv aussehen, sind auch ja. schon nicht so schwer.
Hast du mal Christoph in Real Life gesehen? Ja, hast
ja,
du. Ja,
die sehen halt gar nicht mal so krass aus. Ne?
Nicht.
Also auch das Schlimme ist, wenn man so ein richtigen Bergfahrer nochmal in Real Life sieht, dann sehen die noch dünner aus.
Yep.
Das ist,
also die im Vergleich mal komplett wild. Das Problem ist halt so ein bisschen an dieser Messung, ich habe es mir nochmal genau angeschaut. Damals hatten sie, als sie über 90er VO2 Max bei Blumenfeld gemessen haben, da haben sie es komplett gepusht und sagten so, ey, ne, über 90 und krass und krass und krass. Jetzt, so gerechnet mit den Daten, müsste er eigentlich bei einer 100 sein. Sprich, ergo, die höchste VO2 Max jemals. Dass sie das Ganze nicht so raushauen, hat auch zum einen Grund, dass sie auch selber ein bisschen dran zweifeln. Dann haben wir letztes Mal gesagt, 7,7 Liter, das wäre auch absolut das Höchste, was ich jemals gesehen hätte, muss ich zugeben.
Ja.
Gleichzeitig bei einem RQ von 0,94, das heißt, dass VCO2 mit 7,2 Liter immer noch weniger ist als die 7,7 Liter von Blumenfeld, die ja gerade Sauerstoff umsetzt, was in seltensten Fällen eigentlich absolut unrealistisch im Ausbelastungszustand ist. Ich glaube, der läuft in dem Fall 23 km/h. Dann muss man sagen, ist eine 7,7 Liter auch scheiß unökonomisch.
Wollte ich gerade sagen, also dann müssen wir mal ein bisschen an der Stellschraube. Aber das wäre halt auch total strange für jemanden, der in diesem Sport unterwegs. Also tendenziell sind die ja eher ökonomisch, oder nicht?
Er hat
Langdistanz-Triathleten und Triathletinnen.
Ja. Ja, genau. Er hat keine Ökonomie auf jeden Fall wie ein Kipchoge oder sowas. Die Topläufer, der muss auch mehr brennen. Die könnt euch vorstellen, kennst du diese Drag Races in Amerika, wenn die so diese...
wo die Vorderräder immer so abheben.
Genau.
Und dann die...
Und dann gibt es genauso noch die Truck-Drag-Races. Hast du die mal gesehen?
Ja.
Und dann, wenn die so hinten so richtig langsam loslegen, weil da so halb Bremse haben, dann einfach so ein bisschen Show machen, dann knallt hinten die Feuer so raus.
Ja.
Und so stelle ich mir mal vor, wenn ich laufe, dass so macht.
Und passiert nichts.
Und passiert nichts.
Kein Vortrieb, viel Tamtam.
Genau, ja. Das. Und irgendwann ist einfach so ein Motorschaden, ein Motorplatzer. Genau so ist es jedes Mal.
Ja.
Und so müsste er halt auch laufen. Und dann habe ich mir nochmal genauer angeschaut, was mir aufgefallen ist. Wir haben einmal FeCO2 und FeO2 in Prozent. Das sind die expiratorischen, also die Ausatem-Prozentanteile CO2 und Sauerstoff. Wir haben ja in der Umgebungsluft an Sauerstoff 21,9%. Das sollte sich auch selten ändern. Das ist immer gleich. Das atmen wir ein. Und dann haben wir einen expiratorischen Sauerstoffanteil. In dem Fall war es 16,9%. Also knappe, ich sag jetzt mal grob 5% Delta, also sprich 5% von dem hat er umgesetzt. Wenn ich jetzt über die Turbine, diesen kleinen Ventilator vorne im Gesicht, an der Maske, wenn ich jetzt weiß, wie viel Flussrate hin und her getransportiert wird, dann kannst du es ausrechnen, genau. Und was mir aufgefallen ist, dass diese 16,9, die sind schon krass, also dass er sehr viel Umsatz auch bei der, sehr viel Extraktion quasi bei der hohen Intensität hat, das ist auch etwas ungewöhnlicher, da bist du eher bei 17er Werte oder fast 18er Werte, weil du musst ja vorstellen, wir reden davon, dass du super schnell, sehr, sehr schnell einatmest, ausatmest.
Ja.
In einer Atemfrequenz von über 60 teilweise. Das heißt, unter einer Sekunde hast du ein- und ausgeatmet.
Davon dann muss der 5%
genau.
Geschluckt haben.
Du musst 5% bei jetzt, wenn wir Breath by Breath messen, 5% in dem Fall, genau, geschluckt haben. Und das wäre schon in dieser kurzen Zeit super krass.
Ja.
Vielleicht noch möglich. Ich habe Daten gesehen, da reden wir von 17, tiefe 17er Werte. Das ist dann noch vielleicht vertretbar. Auch dann wäre es eine hohe Aufnahme. Und gleiches Problem. Noch an den Daten, Flussrate, VE, Liter pro Minute, also Gesamtvolumen, am Ende, wie schnell dreht das kleine Rädchen vorne, die Turbine, waren 247 Liter pro Minute in einer Aufnahme. Ja, du guckst jetzt gerade so, boah, keine Ahnung, genau.
Ja.
Was ich mal gemessen hatte bei 6 Liter VO2 Max, und die war wirklich realistisch, waren 210. Also das ist nochmal ein ordentliches Brett mehr, und ich glaube, da ist auch das Problem zu suchen. Wenn dann also die Flussrate überschätzt wird und gleichzeitig dieses Sauerstoffdelta bisschen falsch gemessen wird. Das reicht ja aus, wenn der Sensor einfach nur in diesen hohen Atemfrequenzen beim Ausatmen ein bisschen zu wenig Sauerstoff misst. Vielleicht auch, weil eventuell an der Maske seitlich was rauskommt. Keine Ahnung.
Ja.
Dann denkt die Maske so, oder der Sensor so, wow, krass, hat der da viel Extraktion.
Richtig was, genau.
Genau, und dann hauen wir 7,7 Liter. Und dann CO2 ist ja unberührt davon, erklärt, warum es eine 0,94er RQ ist, dass nur ein Wert überschätzt wird.
Ja, okay. Ja,
die haben diese,
das Verhältnis einfach auch nicht mehr.
Genau.
Ja, ja.
Und aufgepasst jetzt nochmal, weil das muss man ganz, ganz wichtig drauf achten bei sowas. Danach haben sie wohl am Ende des Videos, habe ich einen Kommentar bekommen, die Spirometer nochmal abgeglichen und kalibriert. Da haben sie nochmal geguckt, ob das stimmen kann. Die Kalibration war richtig. Ja, das ist aber nicht das Szenario Ausbelastung bei solchen Top-Athleten. Diese Spiros sind teilweise, sind schon dafür ausgelegt, das eigentlich messen zu können, aber diese hohen Leistungsfähigkeiten und Frequenzen, da muss man so ein bisschen auch versuchen, das Ganze in so einem realistischen Kontext einzuordnen. Und wenn du jetzt in der Kalibration da mit einer Pumpe, du setzt eine Pumpe an und schmeißt so 3 Liter immer hin und her und hast dann die konstante Umgebungsluft, die sich ja nicht ändert, weil du ja nicht auf den Sensor drauf pustest, wenn du diese Kalibration machst, dann kann es schon sein, dass sie halt konstant ist, ja. Und sobald du in dieses Setting gehst, Ausbelastung, kann es auch sein, dass da diese Unterschiede auftauchen.
Ja.
Das nochmal zur Einordnung nachträglich.
So, jetzt sind alle Leute hier in der Medizintechnik mal up to date.
Wird auch Zeit.
Wird auch Zeit. Dein Tipp an die Santara Group, Leute, checkt mal euer Material und wie ihr es vorbereitet.
Nee, die haben das auch, das Ding ist ja.
Oder?
Ja, das Problem ist ja leider, ich würde es ja, also das kannst du auch gar nicht machen. Also das ist ja alles super vorbereitet. Das ist so ein. Ich glaube einfach, dass es da Probleme geben könnte, einfach in diesen Ausbelastungszuständen.
Also in den Ausbelastungszuständen von den richtig krassen Top-Athleten.
Genau, genau das.
Ich glaube, für dich oder für mich, meine
da brauchen wir uns keine Sorgen
62er,
machen.
61,8 war es ja sogar nur.
Ich glaube, du bist mittlerweile höher.
Ich hoffe auch, aber die kannst du relativ verlässlich messen. Das heißt, alle Leute, die so unterwegs sind wie du und ich oder ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, die können dann eine ganz gute Aussage kriegen. Und ich glaube, das ist dann halt eher so ab einer mittleren 80 oder sowas, könnte ein bisschen kritisch werden, je nachdem, wie man das Material vorbereitet hat oder einfach aufgrund der Technik, die da genutzt wird.
Genau.
Ja, So, sind wir aber schon krass abgedriftet.
Stimmt.
Ich mache das erste Mal wieder Stichpunkte für diesen Podcast und schon
Liste, genau.
Alles umgeschmissen. Die Lebensmittelvergiftung ganz am Anfang. wo wir gerade über das Laufen gesprochen haben. Ich war auch auf Mallorca laufen. Das
Ach,
war
was?
Auch hart, weil es morgens um 6.45 Uhr oder
ja,
sowas
motiviert.
War.
Ja, motiviert. War ekelhaft.
Ja, Robert wollte laufen gehen.
Sagst du auch nicht nein, ne?
Robert und Dan. Und dann habe ich gesagt, so, Jungs, dann komme ich mit. Weil ich wollte eigentlich mit Robert nur Rundrad fahren. Er konnte aber kein Rad mitnehmen. Ich gesagt, dann
ja, okay.
Nehme ich meine Laufschuhe mit. Er hat gesagt, der läuft langsam, aber sind hier 5 Minuten 10. Also das ist für mich halt schon schnell gelaufen für eine Stunde und es war echt anstrengend und ich habe den Muskelkater tatsächlich gar nicht so krass gemerkt, aber schon gemerkt für 2 Tage. Plus dann die Lebensmittelvergiftung,
ah,
wo ich dann halt doch die Oberkörpermuskulatur, vor allem die Bauchmuskulatur, krass trainieren konnte durch das Würgen.
Sixpack hat er.
Habe ich jetzt einen ganzen Körpermuskelkater. Aber war cool, das war so eine kleine Double-Session. Wir waren leider halt nur irgendwie so 3 Stunden zwischen dem und dem der Lit-Ausfall
aber
danach.
Ist in Ordnung, ja.
Ist in Ordnung. Ja. Aber
du hast dich hochgeladen auf Training Peaks, ich wollte gerade gucken, ich sehe es nicht.
Aber es ist auf Strava hochgeladen.
Auf Strava, okay. Leute, checkt. Ja. Wie war also Gefühl, Borg, 1 bis 10?
Ja, war schon in Ordnung. Also als wir losgelaufen
nein,
sind.
Nein, 1 bis 10.
1 bis 10?
Ja.
Geht die nicht höher, die Box?
Ja, 6 bis 20, wir machen jetzt 1 bis 10.
1 bis 10. Am Anfang war es so eine 5 oder 6.
Ja.
Und dann wurde es eine 3.
Eine 3?
Ja, das war schon gut. Also ich konnte noch gut dabei quatschen, aber
okay,
am gut. Anfang, als sie losgelaufen sind, dachte ich so, boah.
Okay, dann geht's ja wirklich noch. Also
ja,
wirklich
das
lit.
War schon in Ordnung. Also okay. das ein Glück bin ich ja schon ein paar Mal vorher gelaufen diesen Winter, aber da dachte ich mir dann kurz am Anfang so, ihr habt gesagt langsam und dann habe ich auf die Uhr geguckt, da ist so, statt unter 5 und dann dachte ich so, jetzt kann es echt zäh werden. Vor allem dachte ich mir so, je nachdem, wie wir jetzt weiterlaufen, kann ich mal hochrechnen, wie viele Tage ich dann daran zu knabbern habe. Aber ja, ich glaube, das Radfahren danach war auch gut. Die schon später einfach dann. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wir sprechen ja oft mal darüber, dass solche Sachen, dass die Ermüdung von Typ 2A-Fasern eine Effizienzverbesserung mit sich bringt. Ich habe das Gefühl, die Radfahrt danach und auch wenn ich laufen gehe am Tag danach, habe ich das Gefühl, ich fühle mich einfach so ein bisschen besser, so ein bisschen effizienter. So.
Oh, das zum einen und ich finde halt gerade in dem Beispiel mal sehr spannend, muskuläre Aktivierung, dass man mal, weil du hast ja mehr Kraft oder Drehmoment, was du punktuell erzeugen musst, du hast ja einen Bodenkontaktzeit vielleicht von irgendwie, keine 0,3.
Stand irgendwie NP 220, 213 Watt oder
sein.
Sowas.
Ja,
5 schon so junge.
Ja, es ist
Maschine.
Häufig. Maschine, Bruder Maschine, gibt Schurke, komm her. 200 Watt ungefähr, ich glaube, es ist so geschätzte 530er Pace, 540er Pace könnte Richtung 200 Watt gehen. Und zwar 5er Pace ist dann 230 Watt. Das ist in dem Bereich, als grobe Orientierung mal.
Nüchtern übrigens, da habe ich Robert gefragt, läufst du das nüchtern? Ich dachte, ja, komm, jetzt kann man nüchtern laufen.
Bla, so, fährt er 230 normalized nüchtern.
Nüchtern, ja, da dachte ich mir, Junge, komm du.
Danke dafür, Robert.
Danke dafür, du willst mich auch nur quälen, du hast auch heimlich Slow Cup vorher getrunken. Das mache ich nämlich normal immer, bevor ich auf so einen Lauf nüchtern gehe, trinke ich halt irgendwie ein Kohlenhydratgetränk, meistens Slow Carb. Einfach um so ein bisschen was drin zu haben. Aber ich hatte da nichts, das war auch geil. Ich reise da für Ministry ins Trainingslager, hatte nichts dabei, weil ich mich auf Robert verlassen habe und wir hatten dann so ein paar Beutel.
Ja.
Wir branden die um und die konnte ich mal nicht, weil wir Fotos machen mussten, konnte ich die erstmal nicht aufreißen. Dann stand das da alles, aber ich hatte nichts zur Verfügung.
Hast du so ein Loch reingemacht und das Pulver hinten rauslaufen
lassen. Genau, so unten mit so einer Nadel rein, damit man das nicht sieht auf den Fotos.
Stark.
Aber dann wurden wir eigentlich vom Team versorgt.
Aber
Tag 2, aber Tag 1. Kann ich jetzt auch einfach.
Ja,
ich bin am ersten Tag da angekommen und habe im Prinzip erstmal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann für so.
Schön.
Also habe mir auch bei jedem Tritt gedacht, Junge, was machst du da? Ich hatte, mein Wahoo hat die Route nicht geladen. Es war super windig und relativ frisch und ich war einfach, das Hotelzimmer war relativ warm und sobald du dann draußen ankommst, ist es auf einmal sehr kalt. Das heißt, war ein bisschen zu dünn angezogen.
Ja, du hast nicht mehr den Move gemacht, ich gehe jetzt hoch und ziehe mir noch was an, sondern du bist.
Ich hatte noch eine Weste dabei, die hatte ich im Trikot, die habe ich dann sofort angezogen und dann war es auch okay. Aber tendenziell hätte ich einfach mir ein bisschen mehr, also ich hätte einfach ein langärmeliges Unterhemd anziehen sollen, statt ein kurzärmeliges, einfach so Kleinigkeiten, die das dann insgesamt einfach ein bisschen angenehmer machen. Und ich hatte halt nichts in den Flaschen, weil ich halt noch kein Pulver hatte und niemand am Teamtruck war. Dann habe ich aber natürlich über Gels und Riegel versucht zu versorgen. Aber wenn man es gewohnt ist, in den Flaschen was zu haben und einfach so 40 bis 60 Gramm immer so mitzunehmen, dann denkst du so, ja, ich habe ja genau das, ich habe doch gegessen, ich habe doch wieder zwei Gels und einen Riegel und so. Dann merkst du aber irgendwann so, ja, aber die Baseline, der Getränke fehlt einfach. Dann bin ich da durch Palma durch geirrt wegen der fehlenden Route und da bin ich den Soldatenberg hoch, da gibt es uns da so zwei Flachstücke, also Col de la Sacreux heißt der, glaube ich.
Ja, boah, ciao. Soldatenberg heißt der. Steht auch.
Kurze Flachsegmente drin, wo immer der Wind so richtig reingezogen ist, dann dachte ich so, nee, du kannst auf gar keinen Fall über Galiläa und so weiter fahren, weil da wird es noch schattiger.
Warst du denn allein unterwegs jetzt?
Ja, ich war allein unterwegs.
Hey, komm, da hast du so viele Möglichkeiten, eigentlich es besser zu machen, ja wirklich.
Ich dachte, es war einfach nur ein bisschen knapp geworden mit der Zeit und all so Zeug und dann bin ich dann am Ende da mit dem Handy in der Hand immer so jeden Kreisverkehr, okay, gerade raus, den nächsten dann rechts und dann wieder vergessen, dann wieder rausgepackt, dann habe ich so eine Eierfahrt da gefahren im Wind und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, Junge, alles, was du in diesem Podcast immer predigst, wendest du hier nicht an.
Aber es ist auch in Ordnung, dass man auch halt, also ich meine, du weißt es ja, du machst es einfach nicht stumpf weiter, so, du weißt es schon.
Ich habe es noch versucht zu kompensieren, halt mit den Kohlenhydrataufnahmen über Gels, mit den Klamotten, Anfängerfehler.
Ich meine, im Nachhinein weißt du es ja, du machst ja nicht dumm weiter, aber sowas passiert halt immer wieder mal. Mein Gott, was soll man da auch groß drum diskutieren? Ja. Dann machst du halt einmal falsch und dann weißt du es auch wieder. Ich finde, jedes Jahr ziehe ich mich im Frühjahr auch falsch an. Ich bin viel zu schnell ich habe nur noch ein Trikot an Front, so, und denkst du so, was soll der Kack? So,
ich habe das Gefühl, ich war noch nie auf Mallorca und mir war warm.
Ja, du warst ja auch das letzte Jahr da, vorletztes Jahr da war beim Schneiden.
Ja, es ist immer aber so, dass du so in diesem Frühjahr, und vielleicht liegt das auch einfach an dieser Phase, und wo man da langfährt, aber du hast teilweise so ein riesiges Temperaturdelta.
Ja.
So, weißt du, du fährst los, keine Ahnung, in Palma oder wo auch immer, und du hast 14 Grad und es scheint ein bisschen die Sonne. Dann fährst du über den ersten Berg und es ist windig und da ist Schatten und da ist es ein bisschen höher und auf einmal hast du so 7 Grad oder 5. Das heißt, du hast eine Riesenspanne, wo du halt dich für anziehen. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Okay, Weste auf, Weste zu, Handschuhe aus, irgendwie noch ein bisschen das Unterhemd nochmal so lüften, damit das nicht zu viel Hitze sich anstaut, also damit man nicht schwitzt, dass es die Kälte dann wieder irgendwie, die Nässe dann wieder kalt macht. Ey, es ist...
Das stimmt. Wir hatten ja damals, sag ich mal, erzählt, glaube ich, von Downer hatten wir eine Zeit lang da eine Bude, wo wir halt frei hin konnten und halt wieder, also dort trainieren konnten und wieder fahren, wann es gerade passte. Es war so eine Möglichkeit, dort ein bisschen zu überwintern, wie es auch mit deinem Studium passt. Das war gut gelöst, muss man sagen.
Mhm.
Und dann gab es immer, also du hast immer wechselnde Trainingspartner auch gehabt und dann hatten dann die einen ein bisschen Programm was drauf, die anderen veliert und dann hast du dich mit zwei da zusammengetan, bist rumgefahren oder fährst mal alleine. Ich fand es eigentlich ganz, ganz angenehm, wie die Dynamik war, weil jeder auch sein Training so machen konnte. Es gab Tage, da kam der eine komplett klitschnass wieder. Und der Nächste sagte, boah, was ein nicer Tag, kurz gefahren, unten Delta raus, irgendwie Richtung Santani. Und der Nächste ist halt Tramontana gefahren, kam in so einem Schneegestöber und kam dann wieder, meinte alles scheiße.
Ja, ich finde, das Problem ist ja, das Schöne ist so dieses Tramontana-Gebirge, dieses ganze andere da. Ich weiß auch nicht, ich finde es auch, also als Profiteam verstehe ich, dass man da an der Playa ist, weil man fährt 5 Stunden.
Siehst eh alles.
Und du bist halt auch so schnell unterwegs, dass du in 5 Stunden halt alles machen kannst. Ja. Wenn du aber so irgendwie amateurmäßig unterwegs bist und du dann sagst, okay, von Playa de Palma möchte ich irgendwie eine Runde durchs Tramontana machen, da bist du halt immer übelst lang unterwegs. Deswegen alles, was so Richtung Tramontana-Gebirge an der ganzen Gebirgskette lang ist, finde ich halt viel, viel besser.
Ja, es ist natürlich auch schöner.
Flexibler ist. Du kannst ja dann auch theoretisch sagen, okay, ich fahre erstmal eine halbe Stunde Landesinnere, dreh um und fahre dann Richtung Gebirge. Wenn du so ein bisschen ein Warm-up haben willst oder du startest halt direkt rein, aber...
Da war der Vorteil, dass die Bude damals in San Jose war, also das wäre ja, Mallorca, nimmst einen Dart-Pfeil, wirfst mitten rein, dann hast du es getroffen.
War ich tatsächlich, habe ich mich, ich weiß nicht, ob das auf meinem einen iPhone gesagt, das wäre San Jose gewesen, oder? Ich bin mir leider nicht ganz sicher, aber ich bin einmal so auf so einem Kami falsch abgebogen und stand auf einmal so in so einem Bereich, wo ich dachte, wie schön sieht das denn hier aus?
Das
so ein kleines Kopfsteinpflaster, so eine Kopfsteinpflasterstraße, so alte spanische Häuser mit so Efeu, da dachte ich mir so, krass.
Also
ich habe nämlich erst 2 Leute überholt wie so ein Depp. Ich bin so langsam auf die aufgefahren und irgendwann so vorbeigefahren und nach 200 Metern kam so ein kleiner Kreisverkehr und ich bin gerade ausgefahren und die sind rechts gefahren und ich habe dann gemerkt, dass ich mich verfahren habe.
Und dann wieder überholt.
Und dann habe ich so 10 Minuten später wieder überholt und die gucken so und ich sag so, ja, hi.
Bis gleich, ich komme gleich wieder.
Ich wollte da rein, es war schön da, es war extra.
Ja. Ich wollte nur kurz gucken, hier ein Foto gemacht.
Genau,
Touristenspot.
Hab ich auch.
Jacenza, jetzt weiß ich halt, ist also ein kleiner Ort und das ist wirklich Mitte, Mitte. Du hast irgendwie so 10 Minuten in Richtung oder 15 Minuten in Richtung Inca.
Ja.
Und dann kannst du von da aus halt weitermachen, Tramontana. Ich fand es immer witzig, weil du konntest von San Cés gefühlt alles in einer halben Stunde erreichen. Also alle wesentlichen Sachen. Da bist du Tankstellenberg, hier Kloster Juck hoch, in einer halben Stunde kannst du loslegen. Oder in einer halben Stunde bist du am Randa. Oder in einer halben Stunde bist du irgendwie auf echten Intervallenstrecken. Also das ging dann schon ganz gut. Kleiner Tipp übrigens an der Stelle für alle, die in Palma Trainingslager machen wollen und brauchen da noch mal ein bisschen Input. Wir haben einen Trainingsplan, habe ich mal letztes Jahr gemacht. Hab dann versucht,
mit den Routen, ne?
Mit den Routen. Habe ich versucht, für jeden Tag die passende Route rauszusuchen, wenn du jetzt in Palma starten würdest. Damit so Intervalle, zum Beispiel Delta, ja, das ist jetzt nicht ganz so schön, so ein bisschen schön vielleicht, aber da kannst du halt einfach stumpf deine Intervalle fahren. Oder die lange Tour halt durchs Tramontana machen. Habe ich jeden Tag mit einer kleinen Route versehen. Also nochmal Tipp
nicht
an der Stelle.
Nicht so schlecht. Gar nicht so ein, gar nicht so ein schlechter Service.
Das war, ja, gerne.
Ich suche gerade mal kurz hier raus, ob ich
stark.
Meine
stark war ist natürlich, dass ich jetzt auch ein Trainingslager geplant habe. Ab
klasse Überleitung hier.
Ja, aber du bist ja schon mit dem Thema. Ab dem 22. Januar und dort bin ich in Alcudia, also auf der ganz anderen Seite, aber kenne mich mittlerweile auch ganz gut aus und kann dann auch dort ein paar Strecken raussuchen, die man gut fahren kann. Also auch gerne so eine, ja, man muss sich entscheiden, ne? Tramontana, auch Risikowetter, lange Tour oder halt dann irgendwie ein bisschen flach fahren, Schilfstraße, Intervalle ballern oder halt nochmal Richtung Kap. Da gibt es schon ganz coole Möglichkeiten.
Ja, ich werde auf jeden Fall auch beides machen, ne?
Ja, klar. Also. Und ich werde berichten, was das gibt.
Genau. So, ich finde hier gerade nicht auf Anhieb den Spot, wo ich mich verfahren habe, aber war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kann ich ja nachträglich nochmal raussuchen, dann kann sich das jeder mal angucken. Die Leute, die da wohnen, werden sich freuen, wenn da mal irgendwelche Radtouristen anhalten und Fotos machen. Denken so, was zur Hölle passiert hier gerade?
Ja gut, aber wer da wohnt, weiß schon, was da zur Hölle passiert. Ja. Ich hab's doch gefunden. War es nicht am Donnerstag? Tuesday, doch. Nee, Cineo war es.
Nein, die. Okay, ich finde das, glaube ich, schneller als du. Also ich war ja dabei bei der Fahrt.
Ich muss auch sagen, wenn wir weiter in diese Richtung verrennen, dann kann sein, dass der Podcast etwas hinkt. So. Ganz kurz, du warst mit Bora noch unterwegs. Gibt es noch irgendwelche Key Facts, die du uns mitteilen wolltest? Also gab es noch irgendwas, was passiert ist? Irgendwelche Insider-News? Gibt es Neuigkeiten?
Nö, ich glaube, es gab jetzt vorgestern auch einen Pressetag dort und das heißt, die meisten Infos zum Team wird man da bekommen haben. Ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Also zum Beispiel, ob die Acquisition da funktioniert. Ich glaube, das ist das Kartellamt. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen.
Kurz. Auch ein bisschen zu derber Name für sowas, oder? Wer untersucht das Kartellamt?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es ist das Kartellamt. Ja,
stimmt
genau.
Schon. Aber es ist schon ein bisschen geil zu derb, das Kartellamt.
Ja,
oder
ja wir
das
könnten jetzt so. Da das Fass aufmachen, was im Fußball gemacht wird. Kartellamt und Red Bull Salzburg und New York und Red Bull Leipzig. Wie schieben die Spiele hin und her? Aber ja, ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen, die unklar sind, auch fürs Team, die sie jetzt vorbereiten. Und dann wird man halt sehen, wie das läuft. Was mir aufgefallen ist im Vergleich zum letzten Jahr, extrem viel mehr Pressevertreter da, extrem viel mehr Kamerateams, also da war richtig was los.
Also macht doch einen Unterschied jetzt.
Ja, einige von den Kameraleuten haben den Roglic immer Poglic genannt. Ey, da vorne ist der Poglic.
Stark.
Das fand ich witzig.
Der Poglic.
Und nö, ansonsten ist da relativ viel gleich. Ich finde, das Trikot ist cool, die Räder sind cool. Vor allem die neuen Ministry-Trinkflaschen sind sehr cool. kann ich schon mal sagen.
Du bist ein bisschen befangen.
Ich bin ein bisschen befangen, definitiv. Aber nee, sieht gut aus. Das Team hat hohe Ambitionen, wollen natürlich die Tour gewinnen, haben sie auch schon gesagt. Und auch bei den anderen Grand Tours eine Rolle spielen. Und die haben das Tour-Line-Up ja auch schon bekannt gegeben. Krasse Truppe. Mhm. Also wenn man gesagt hat, UAE ist krass, Bora ist auch krass. Mhm. Also,
könnte echt spannend werden mit so drei Teams, die sich da
Teams,
mal
die sich da kloppen, ja. Genau. Und vor allem interessant ist ja, das UAE-Team ist ultra stark, aber Pogacar kommt halt vom Giro dahin. Man weiß nicht so genau, wie das ist. Ich glaube, der Abstand zwischen Tour und Giro ist eine Woche kürzer als sonst, was es noch mal schwieriger macht, das Ganze da erfolgreich hinzubekommen. Mhm. Aber ja, mit der, wenn man es packt, dann mit der Mannschaft. Und ich kann mal kurz hier noch mal schauen. Genau, die Aufstellung für Bora, falls Leute nicht gesehen haben, ist Roglic, Vlasov, Martinez, Hindley, Dance, Sobrero, Van Poppel und dann wahrscheinlich Kemner, der den Giro auf GC wieder fährt Und dann wird man halt schauen, ob man, ja, statt
Kemner. Andernfalls würde ARD ja auch streiken.
Genau.
Wenn Lennart Kemner nicht die Tour fährt.
Ja, dann hätten wir nur einen Deutschen dabei. Wenn Kemner nicht fährt, hat man immer noch die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, gut, dann schicken wir irgendwie noch einen Higita oder sowas mit, der sicherlich auch berghoch was machen kann.
Krasse Mannschaft, echt, ja.
Schachmann ist auch noch da, also die Mannschaft ist schon stark und dann hat man die UAE-Truppe, die halt auch krass ist, Pogacar, Almeida, Paulette, Valence, Soyer, Sivakov, Yates und Ayuso. Ja, kann man mal so machen. Team Visma Lisebike hat auch das Tour-Team schon mehr oder weniger fest. Mhm. Tratnik, Van Baarle, Laporte, Kruiswijk, Jorgensen, Kuss, Vingegaard und Benoot. Klingt erstmal so ein bisschen weniger krass.
Ja,
vor allem so ein bisschen
nicht dabei ist, ne?
Genau, und auch fürs Hochgebirge, muss ich sagen, hat man Sepp Kuss und Kruiswijk. Bei Jorgensen muss man halt auch mal schauen, wie gut der am Ende im Hochgebirge und wie lange der mitfährt.
Ich hätte auch die Reihenfolge jetzt in umgekehrter Reihenfolge gesagt, fährt von vorne. Also Jorgensen, Kruiswijk.
Genau, Jorgensen ist für mich auch so der Erste. So Kuss und Kruiswijk sind die im Hochgebirge die Erprobteren.
Ja.
Aber wir wissen ja auch, jeder, der zu Team Visma Lisebike wechselt, knallt nochmal 10 Watt auf die Schwelle drauf oder 15 und kann auf einmal viel mehr und vielleicht, ja, der hat auf jeden Fall einen riesigen Motor, vielleicht wird der auch im Hochgebirge nochmal ein bisschen besser unterwegs sein und ansonsten, wenn
Wingegaard da... Ja, aber lass mal einer von denen in Woche 1 stürzen, ne?
Oder ja, wenn ein Kass ausfällt, dann ist auf jeden Fall schon mal richtig Alarm, weil dann müssen Kruiswijk und Jorgensen auf jeden Fall performen.
Ja, was dann passieren wird, das ist, also, ich möchte natürlich nicht, weil es niemanden wünsche, aber es wäre eine interessante Dynamik, weil direkt Visma, oh Gott, Visma Lisebike, ja, so machen wir es, ja, die Verantwortung abgeben muss. Die können sich nicht leisten, von vorne zu fahren. Das heißt, sie müssten es eigentlich abgeben erstmal und dann ist die Frage, wie die Dynamik dann aussieht. Dann
ja, ich finde das Gefährlichere ist eher, wenn du eine Etappe hast mit irgendwie 3 oder 4 schweren Anstiegen, dann ist das Risiko, dass Vingegaard isolierter ist, halt schon relativ groß. Ich meine, am Ende muss man sagen, Dylan van Baarle fährt auch extrem gut berghoch und auch ein Tiesch Benoot fährt extrem gut berghoch und bei der Tour sind die alle topfit. Aber tendenziell hat dann UAE oder auch Bora dann die Chance, diese Helfer auch noch abzustellen.
Ja, klar.
Dafür sind die beiden anderen Teams so ein bisschen schwächer aus meiner Sicht, was so einfach Überführungsetappen, flache Etappen, Windkanzen und sowas angeht. Da ist Visma halt auch extrem gut aufgestellt. Also Van Baarle, Tratnik, Laporte und Benoot sind halt richtig geile Helfer. Das sind halt so 4 Motoren. Du hast einen Platten, denkst du, ja, ist mir doch scheißegal. Die 3 oder 4 Jungs fahren eh schneller als das ganze Feld für die nächste Stunde, wenn die wollen.
Ja, das ist echt so. Das ist auch gerne so UAE aus so einer Situation, dass dann auf einmal wie Chaos auf Windkante und dann siehst du auch ganz schnell.
So Ayuso und Yates müssen so für Pogacar hinterherfahren, so diese ganzen Bergfahrer.
Genau, die fahren eigentlich hinter Pogacar, weil Pogacar erstmal direkt mental crackt und hinterher attackiert, weil er mal Bock hat, irgendwie mitzumachen und dabei zu sein. Und die anderen beiden sind selber am Struggeln, dass sie nicht aus der Situation geraten, dass sie auf einmal nicht mehr dabei sind. Das ist immer ganz witzig, ja.
Also das ist ein unterschiedlicher Ansatz, wird auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir einen kleinen Tour-Exkurs gemacht, eigentlich hat hier Tour Down Under, die bald anfängt.
Apropos Tour Down Under.
Tour Down Under ist eigentlich fast das gleiche, nur anderer Kontinent und ist so der Saisonauftakt.
Ja, Entschuldigung,
für
muss ich gerade zurückhalten. Tour Down Anderer Kontinent hatte ich gerade im
Ach du Scheiße,
sagen.
Gut, dass du dich... Ja, endlich wieder Live-Radsport. Heute schon die Frauentour Down Under, die erste Etappe gewesen. Ich habe es noch nicht gesehen und das Ergebnis gesehen. War wohl ein Sprint.
Ja.
Muss ich mir auf jeden Fall gleich nochmal anschauen. Und die Männertour Down Under beginnt am 16. Und ja, man hat einige dabei, natürlich viele Australier, die da überwintert haben.
Und ja, Australier erfahrungsgemäß auch dann direkt auch ein bisschen mehr in Shape, ne? Weil
klar.
Einfach geilere Bedingungen.
Geilere Bedingungen. Dann ist mir so ein bisschen die Frage, wie retten die das nach Europa und wie geht es dann weiter? Mhm. Ich bin gespannt auf Isaac Del Toro von UAE, Tour de l'Avenir-Sieger aus Mexiko. Ist im Prinzip in Frankreich vom Rad gestiegen als L'Avenir-Sieger Ende August und hat die Saison beendet, zu UAE gewechselt und startet jetzt da sein erstes Rennen.
Ja, 20 Jahre, wird schon.
Wird schon abgehen. Phil Bauhaus soll gut in Form sein, hat letztes Jahr eine Etappe da gewonnen. Aus deutscher Sicht sicherlich jemand, dem man da die Daumen drücken kann. Caleb Ewan hat die Kriteriumsmeisterschaft gewonnen, hat auch einen dabei abgeschossen, nachdem er sich am Hinterrad seines Anfahrers aufgehängt hat. Da gibt es ein Crit-Dummer-Video, was ziemlich brutal aussieht. Ja, und dann kann man noch ein bisschen schauen, auch mal so aus Bora-Sicht, wie Sam Welsford da performt. Der dort als Sprintkapitän hingeht. Ja, es ist schön, dass wir dass wir wieder Radsport live gucken können, obwohl das ist ein bisschen schwierig, live zu gucken.
Ja, das stimmt.
Aber Max Kanter ist noch dabei. Podcast-Gast hier vor ein paar Wochen.
Hört es euch gerne nochmal an, wenn ihr es nicht gehört habt, weil hat echt gute Einblicke gegeben. Einfach so ein bisschen in die Strukturen oder in das Finale von so einem Radrennen, wie die Sprints natürlich aufgebaut sind, wie sein Training sich in den letzten Jahren entwickelt hatte und was er vielleicht auch mal falsch gemacht hat, beziehungsweise in welche falsche Richtung er gegangen ist. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also guckt da auf jeden Fall mal mit rein. Georg Zimmermann auch mit dabei. Jetzt nicht für Sprints, aber immer ganz geil für Ausreißergruppen. Ich weiß nicht, wie der so in Shape ist.
Ich hoffe, er hat im Winter dann ein bisschen gearbeitet, welchen Gang man einlegt im finalen Sprint. 55-11 ist nicht immer the way to go, sage ich mal.
Aber, das ist beim Drag Race jetzt eher mit dem fünften Gang gestartet.
Ja, hat langfristig gedacht. So
ja, genau.
Zwei Kilometer
Sprint. So ein 2-Kilometer-Sprint komme ich hinten raus.
Also ganz am Ende, ne? Freunde, wenn ihr alle dreht wie die Bekloppten, dann liegt bei mir der Elfer.
Wenn ihr schalten müsst nochmal und dann springt die Kette ab, dann habe ich einen Gang schon.
habe ich ihn. Ja, das ist so Tour Down Under. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich glaube, viel ablesen kann man von der Tour Down Under meistens nicht, aber es ist einfach schön, noch ein bisschen was schauen zu können. Nochmal zurück zu der ganzen Trainingslager-Thematik, weil das haben wir uns ein bisschen für die Folge hier uns überlegt. Wir haben eigentlich schon ein paar Do's und Don'ts genannt. Viele Teams sind jetzt im Trainingslager. Die meisten sind in denen.
Die zerstören meinen Athleten übrigens gerade das Training.
Wieso?
Ja, weil der Nick, also einer meiner Athleten gerade.
Ja, das ist eigentlich Raphael Maika in dem
Raphael
Video.
Maika, ja. Einmal dort, da sollte er Intervalle fahren, muss man mit ihm sprechen, dann fährt er eine halbe Stunde diesen Berg mit Raphael Maika hoch und
ich
den anderen Jungs.
Ich habe beim Gucken gedacht, hab mir so, ganz ehrlich, Jungs, der Maika, der fährt mit 0,8er Laktat,
so, ja.
Wahrscheinlich 280 Watt oder sowas da berghoch.
Schön, genau. Ja. Auch mein Athlet dann mit 290,
genau,
4,2 Watt pro Kilo für eine halbe Stunde den Berg hoch. Und es hätten
ein Intervall auf dem. Geht ja alles, ne? Aber man muss dann auch überlegen, ist das so sinnvoll? Und ja, natürlich will man mit dem World Tour Pro da ein bisschen durch die Gegend knattern.
Ist ja auch in Ordnung, muss man entsprechend nur vielleicht im Training wieder anpassen, weil dann zu sagen, es wäre ein Intervalltrainingstag, nee, es ist ein Threshold-Tag. Du bist eine halbe Stunde Threshold am Berg gefahren, weil du mit Maika zusammenfahren wolltest. Ist ja in Ordnung, ist ja völlig cool.
Genau.
Muss man aber einfach berücksichtigen. Eine Woche vorher fand ich ganz witzig. Der meinte, wir haben telefoniert und meinte so, ja, und dann hier bin ich mit Lotte gefahren, Kopecky. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so, auch am Col de Rat, und dann ging es darum, um Intervalle zu fahren. Der hat auf dem Programm 5x8 Minuten. Und dann meinte Lotte so auch, dass sie, glaube ich, auch 8 Minuten Intervalle fahren sollte. Dann sind die beide Intervalle gefahren. Und er meinte, hey, das hat voll gut gepasst. Und irgendwie, er ist sehr gut unterwegs. Und gleichzeitig finde ich es auch sehr erschreckend, also dass beide mit 5,6 Watt pro Kilo da die 8-Minuten-Intervalle kontrolliert EB fahren, war ziemlich ähnlich, sagt er. Das war ganz witzig.
Ich finde, es ist ja eher eine Sprinterin, Klassikerfahrerin.
Ja.
Ich muss auch mal dran denken, wenn ich jetzt sage, wenn, keine Ahnung, man guckt sich die Fahrerin an und sagt so, boah, Junge, die würden mich am Berg so geisteskrank abstellen.
Ja, klar.
Also, richtig krass verprügeln.
Ja.
Und das Niveau ist einfach sehr, sehr krass gestiegen und es ist cool zu sehen, wie sich das Ganze da entwickelt.
Trainingslager. Die Profis sind unterwegs, hast du gesagt.
Profis sind alle da unten. Denia, Altea, ja. Kalpe, Benidorm, knattern durch die Gegend. Man sieht immer mal wieder schon so die ersten Comms. Und wir wollten noch ein bisschen drüber sprechen, zum einen, was machen die World Tour Teams da, wie viel kann man sich da abgucken, wie viel sollte man sich da vielleicht auch nicht abgucken, was macht man im besten Fall vorm Trainingslager nochmal, ich habe jetzt gerade den ganzen Reiseprozess nochmal durch, hin und zurück, ich habe schon jetzt die Empfehlung, nicht einfach wahllos Pizza zu essen, das ist auch sehr hilfreich schon mal, glaube ich.
Das Ding ist, du hast ja eine Fungi-Pizza, jetzt nicht Frutti di Mare.
Frutti di Mare, mir wird so schlecht, wenn ich jetzt eine Fungi-Pizza oder Frutti di Mare-Pizza.
Aber ich denke mir, wenn du das gemacht hättest, denke ich mir so, ja gut, dann hast du es riskiert, aber das ist ja in Ordnung, was du gemacht hast. Naja.
Ja, ich war mir auch beim Bestellen nicht im Risiko, des Risikos bewusst. Ja, also, ja. Ja, ich glaube, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, ist, du haust zu Hause. Wenn du dich auf so ein Trainingslager vorbereitest, als Profi musst du dir keine Gedanken machen, alles ist vor Ort, aber ich glaube für Amateure und Amateurinnen ist erstmal wichtig, die ordentliche Packliste hinzukriegen. Ich habe nochmal fix neue Reifen aufgezogen.
Habe ich mir auch vorgenommen.
Damit ich da nicht, erster Top-Tipp, das Rad sieht viel sauberer aus, wenn die Tenor-Reifen neu sind.
Echt so. Das sieht geputzt aus direkt.
Trotzdem wurde ich erstmal, ich stand da so 2 Minuten auf dem Parkplatz vom Teambus. Und dann wurde ich erstmal kritisch befragt von Ralf Denk, warum ich denn ein Alurad fahren würde. Da habe ich gesagt, Ralf, das ist vom Teamsponsor. Aha, okay, und ist das nicht schwer? Und dann kam 2 Minuten später Ralf Allack und meinte so, oh, mit den Shiftern, da müsst ihr es aber langsam mal auffassen mit dem Winkel, das wird aber illegal.
Ja, und? Du fährst kein UCI-Rennen.
Habe ich auch gesagt, für die Kriterien passt das. Alter, Ralf, gibt es noch Kriterien? Ja, in NRW gibt es noch viel. Ich glaube, in Bayern gibt es tatsächlich nicht so richtig viel. Ne?
Ja.
Da wird es weniger geben. Und dann wurde natürlich auch nochmal die Farbe meiner Kette ein bisschen bemängelt. Ein Glück habe ich es noch rausgerissen mit der Farbe der Reifen, das wollte ich halt sagen.
Da also, haben sie wieder Punkte gegeben?
Das sah halt dadurch insgesamt das Rad einigermaßen sauber aus.
Ah, okay. Die Farbe der Kette war einfach dreckig oder weil die mit
die war natürlich Gold. die war dreckig.
Okay. Oder weil die jetzt mit gewachsenen Ketten natürlich immer sauber aussehen. Genau. Und, ja gut, hast du einen Mechaniko machen lassen, dein Bike?
Nee, leider nicht. Habe ein bisschen drauf spekuliert, aber hat sich leider nicht ergeben, die Gelegenheit.
Bruder, kannst du mal Kette wachsen eben?
Der erste Punkt, den ich meinte, bringt euer Material in Ordnung,
ja.
Noch besser als ich das getan habe. Bestellt euch vorher nochmal ausreichend Nutrition, ist auch wichtig.
Ja.
Wenn man in einer größeren Gruppe ins Trainingslager fliegt, vielleicht auch sinnvoll, sich das ganze Paket nach Spanien schicken zu lassen.
Ah, stimmt. Schlau.
Spart ein paar Kilo im Reisegepäck. Also wenn ich jetzt da einen Vital Recovery Shake, einen Slow Carb, einen Fast Carb, einen Power Carb mitnehme, dann habe ich da schon mal 4-5 Kilo unterwegs im Gepäck und habe noch Gels und Riegel, die ich da einpacken muss.
Mhm.
Also wenn du mit 5-6 Leuten fliegst, vielleicht einfach ins Hotel schicken lassen, das ist dann, und dann nimmt man nur die Sachen auf dem Rückweg mit und hat schon ein bisschen was verbraucht.
Ja.
Das ist wichtig. Klamotten, super wichtig. Packt euch für alle Gegebenheiten was ein. Mir kam irgendwie so nach 15 Jahren Radsport so ein bisschen eine Erleuchtung, die auch ziemlich dämlich ist. Ich bin da rumgefahren mit Beinlinge und kurze Hose. Und dann waren es halt irgendwie, glaube ich, so in den schattigeren Bereichen dann so vielleicht hinterm Hügel so 10 Grad.
Mhm.
Und so. Und dann dachte ich mir so, boah, dreht sich einfach alles nicht so gut. Und dann dachte ich mir so, ja gut, Junge, aber du hast halt auch nur so eine ganz dünne Lycra-Schicht. Und selbst wenn es irgendwie übertrieben aussieht, dann nimm doch am nächsten einfach wieder eine dünnere, lange Hose mit. Einfach weil die gesamte Muskulatur ein bisschen wärmer ist, besser funktioniert.
Mhm.
Und das ist einfach ein angenehmeres Fahrgefühl.
Na klar.
Und da ist und mir außer dem Grund diese Connection zwischen Dünne des Materials und Muskulatur, Temperatur das erste Mal so richtig bewusst
Korrelation
geworden.
Also
die ist mir bewusst, aber die war immer so, ja, Umgebungstemperatur ist gut für mich, dann drehen sich die Beine besser. Aber dachte ich mir so, ja, aber die Kombi Beinlingen, kurze Hose ist halt auch einfach scheiße für alles unter 12 Grad, würde ich mal sagen.
Ja, und wir haben ja, also du kommst aus dem Swift-Training, wo tendenziell einfach Umgebungstemperaturen aus dem Sommer herrschen, so, wenn du Intervalle fährst, dann bist du das so halt nicht gewohnt. Ich habe auch schon mal gesagt, wir haben es ja auch mit Moxie schon mal messen können, mit Sauerstoffsättigung. Leute, das ist zu früh sonst, um freie Beine zu fahren. Das ist, auch wenn es vielleicht bei 16 Grad zum ersten Mal wieder juckt, den Beinling auszuziehen, die Durchblutung ist höher, Sauerstoffversorgung ist höher in der Muskulatur, es ist weniger über Glykolyse, über Laktat und so weiter. Und ihr verschiftet das Ganze in effektiveres Training. Ihr habt mehr Typ-1-Faser-Rekrutierung und so weiter und könnt besser Laktat verstoffwechseln abbauen. Also das ist leider halt so. Und auch wenn es, ich habe es mir damals ein bisschen lustig gemacht, ich glaube Degenkolb war es, Frankfurt-Eschborn, 1. Mai, oben kurzes Trikot, unten Beinlänge an. Sah dämlich
aus. Okay, aber das geht nicht.
Ja, klar ist das Style-Scheiße.
Ja, auf gar keinen Fall.
Klar, ist es. Es muss auch nicht nachmachen. Aber er hat irgendwo recht, wenn er meint, für sich tut
es. Zieh doch wenigstens Armlänge an, Bruder. Hör mal. Also, damit das optisch einigermaßen passt. Die Armlänge kannst du ja genauso schnell ausziehen wie
At John Degenkolb, Stellung beziehen. Jo, das war nix.
Skandalös. Also hier.
Skandalös.
Das geht ja wirklich nicht. Ich habe lustigerweise, als ich dann da mit meiner Lebensmittelvergiftung am Verenden war, abends lag ich so im Bett und dachte, was mache ich denn jetzt? Habe ich How the Race Was Won geguckt, da gibt es so eine Szene aus Lüttich Bastogne, keine Ahnung welches Jahr, 2015 oder sowas, wo Mike Woods nur noch ein Beinling anhat im Finale, weil er den einen ausgezogen hat und dann ging die Post ab, dann fällt er die ganze Zeit mit einem Beinling da im Finale von Lüttich Bastogne Lüttich.
Schön.
Auch witzig. Wo war ich? Klamotten.
Ja.
Klamotten für, schaut euch an, was da passiert vor Ort und schaut euch nicht nur den Ort an, wenn man jetzt nach Mallorca fliegt, sondern schaut euch vielleicht auch, wie viel Grad im Gebirge.
Ja.
Weil das ist dann nochmal eher der Indikator für, wie man sich anziehen sollte.
Mhm.
Und dann plant euren Reisetag gut durch. Ich glaube, so wichtig ist, dass ihr auch Snacks dabei habt.
Ja,
wenn ihr nämlich am Ankunftstag noch aufs Rad wollt, dann solltet ihr es vielleicht nicht ganz so machen, wie ich das gemacht habe, sondern packt euch ein paar Riegel ein, Proteinriegel, holt euch irgendwo, vielleicht nicht am Flughafen was, aber nehmt euch was mit, dass ihr ausreichend Kohlenhydrate an Bord habt, bevor ihr losfahrt. Ein Recovery Shake solltet ihr auch immer dabei haben oder zumindest einen Proteinriegel danach. Und dass ihr einfach, weil der Tag wird eventuell früh beginnen zum Flughafen, dass ihr da einigermaßen das System stabil haltet und nicht irgendwie dann direkt am ersten Tag die Tür öffnet für
alles.
Alles. Ich habe nämlich auch an dem Tag übrigens 30-30er eigentlich auf dem Programm gehabt, am allerersten Tag, und dachte mir so, du bist gerade geflogen, na, es ist ein bisschen kalt, bist nicht warm genug angezogen, die Kohlenhydratversorgung war schlecht, ich lasse das jetzt einfach mal,
so,
damit ich nicht die Tür aufmache und dann irgendwie am Ende einen Infekt reinlasse.
Ja. Bereitet euch also das Training so vor, dass ihr wirklich mit eurer Planung das auch umsetzen könnt und dann von mir aus auch vielleicht an Tag 1, wenn ihr dann am selben Tag noch auf Rad springt, konservativer rangeht. Ich weiß noch genau, ich habe es glaube ich auch mal erzählt, dass wir immer über Nacht, also gefühlt über Nacht geflogen sind, als wir damals bei Lotto Kernos mal Trainingslager gemacht hatten. Als Kölner war super. Ich weiß nicht, was man erzählt hat, die Story, musst du jetzt mal gleich feedbacken. Weiberfastnacht, donnerstags musste ich los, weil wir freitags von Frankfurt geflogen sind, morgens um 5 und der Zug fuhr nur so, dass ich nachts darüber fahren konnte. Ich hatte damals noch kein Auto. Heißt, wo ich damals gewohnt hatte in Frechen, muss ich mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof Weiberfastnacht in Köln mit einem Radkoffer. Mit einem Radkoffer zum Hauptbahnhof. Um ungefähr 23:45 nachts. Weißt du, bei wie viele Leichen ich meinen Koffer tragen musste?
Ja.
Ja. Weißt du, wie viele, der Zug, der nach Mainz und Frankfurt fuhr, nachts, Weiberfastnacht. Weißt du, wie viele Leute sich auf mein Fahrrad gesetzt haben?
Ja.
Weißt du, wie viele Leute, als dann irgendwie stand, Adresse, keine Ahnung drauf, Palma de Mallorca. Weil so, können Sie sich bitte nicht auf meinen Radkarton setzen, danke. Das ist, ich brauche das noch.
Alter.
Dann war ich morgens um 3 dann am Frankfurt Flughafen, wir hingen dann 2 Stunden rum auf so Halbschlaf, 5 Uhr ging der Flieger, wir dann auf Mallorca, bis wir da waren, war 8 Uhr, Frühstück im Hotel, erste 4-Stunden-Einheit.
Alter, was?
Ging. Also
ja, natürlich geht das.
Geht das? Und ich hatte auf einmal direkt diese Synapsendurchschuss. Ich habe kaum geschlafen, aber die Sonne, boah, geil. Wir haben 20 Grad an dem Tag auch gehabt. Geil, richtig Bock. 2 Tage.
Puls übrigens meistens richtig niedrig. Also bei mir ist ja, es gibt ja unterschiedliche, einige, die wieder Nacht durchmachen, ist der Puls hoch, bei anderen ist der ultra niedrig. Dann denkst du, oh geil, ich habe richtig Form.
Genau das, dieses sich selber
verarschen. Ich leg jetzt mal los.
Ich hatte die geilsten Beine an dem Tag.
Das ist verwunderlich.
An dem Tag hatte ich super Beine. Warum? Weil ich in so einem, wie so einem besoffenen Zustand noch war. Also ein Adrenalin-Modus, also ein Aktivmodus, eine Aufgabe ist zu funktionieren. Merke ich, gehe abends komplett krachen, komplett hops, werde total müde natürlich. Es hat 2 oder 3 Tage gedauert, dann war ich krank.
Ja.
Das 2-mal in Folge, 2 Jahre aufeinander folgend. Da habe ich noch versucht, mit dem Compex hatte ich noch dabei, diese Elektrostimulation. Ich versuchte zu trainieren und saß dann da auf dem Hotelzimmer, konnte nicht fahren, habe mit diesem Compex meine Beine
irgendwie die Muskulatur bewegst.
Irgendwann an Tag 3 das Ding hochgedreht in so einer, ich saß auf dem Stuhl.
8 Stunden am Compex angeschlossen.
Also 3 Stunden war es wirklich. Ich gucke irgendwie da so eine blöde Serie und meistens mein Vastus Lateralis die ganze Zeit. Und dann, was mache ich eigentlich hier? Ständig mein Bein so am Zucken. Das ist übelst den Muskelkater. Das hat genau gar nichts gebracht.
Oh, ja,
wild.
Die Verzweiflung eines jungen Kontinentalprofis. Das ist übrigens die zweite Überschrift dieses Podcasts.
Ja, das Leben ist traumhaft.
Ja, aber das ist auch dann eigentlich schon der nächste Tipp, den ich gemerkt habe, ist wir hatten einen Anreisetag, an dem Tag, wo auch die Jungs von Bora angekommen sind. Die sind alle, egal wie spät sie angekommen sind, nochmal eine Stunde aufs Rad gegangen, um die Beine zu bewegen und nach dem Flug. Und das hat mir auch echt gerade gut getan, weil am ersten Tag hatte ich zum Beispiel relativ schlechte Beine. Ich habe gedacht so, boah, ist alles ein bisschen steif, ist ein bisschen zäh, kann auch an der Kälte gelegen haben. Aber mir hat es echt gut getan zu fahren. Am nächsten Tag waren die Beine viel, viel besser. So, ja. Das habe ich auch gemerkt. Und das ist, glaube ich, noch so ein Tipp. So, kommt an, übertreibt es nicht am ersten Tag, aber fahrt, auch wenn ihr relativ spät ankommt.
Bei mir könnte es knapp werden. Bei mir könnte es knapp werden.
Wann kommst du an?
So 22 Uhr.
Ja, eine Rolle findet sich immer.
Eine Rolle findet sich immer. Mal findet es immer eine Rolle um 11.
Halbe Stunde joggen gehen, easy.
Ja.
Aber genau, wenn es sich einrichten lässt, einfach mal die Beine freifahren, aus meiner Sicht hilft das immer ganz gut. Und dann am nächsten Tag mit besseren Beinen ins Trainingslager starten. Du hast gerade auch schon gesagt, nicht überziehen am Anfang. Ja. Ganz wichtiger Tipp, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gegeben. Was wir noch im Vorfeld machen können.
Material hast du gerade angesprochen, Material. Das fand ich wichtig. Also ich habe jetzt auch gerade bei mir noch komplett, ich habe neuen Kassettenblock drauf, nochmal neues Innenlager, weil das alles auch jetzt über den Winter hinweg auch schon lange nicht mehr, also das ist auch aus der letzten Saison komplett. kann mal ausgetauscht werden, neue Kette drauf, neues Kettenblatt, einfach mal das Bike wieder frisch machen, neue Reifen drauf, einfach equippen für einfach die Sachen, die du dann nicht an Tag 1 und 2 dann vielleicht vor Ort nochmal besorgen musst. Ich habe auch neue Pedale, weil die alten einfach ausgeschlagen sind, und neue Schuhplatten.
Ja, habe ich auch mal dabei.
Das sind so Kleinigkeiten, das ist so, bereitet das vor, dann macht ihr euch das Leben viel einfacher. Natürlich gibt es auf Mallorca und auch Girona und so die gängigen Stores, dann könnt ihr für alles nochmal euch versorgen. Wenn ihr jetzt im ganz abgelegenen Ort irgendwo seid, in einem nicht gängigen Trainingslagerort, dann wird es vielleicht schwieriger, aber macht es ruhig, dass ihr das vorher schon mal organisiert, dann habt ihr weniger Stress dann.
Ja, noch weiter im Vorfeld eigentlich, macht euch einen guten Plan, besorgt euch einen Trainingsplan, schaut, dass ihr was habt, was für euch passt, dass ihr da nicht Intensitäten plus Umfänge in einem Hochschraub.
So jetzt erst recht Mentalität.
So jetzt habe ich hier 7 Tage, da muss es maximal auf die Fresse geben, damit der Körper richtig wächst. Du hast gerade eben schon mal den Trainingsplan angesprochen, den wir haben für Mallorca.
Wir haben auch für andere, also für gängige 10 Tage oder 14 Tage Trainingslager.
Okay, generell kannst du den ja natürlich auch für ganz andere Orte anwenden, nur der Mallorca-Plan hat halt dann noch ein paar Routenvorschläge.
Genau.
Was macht man noch in Richtung Training da vor Ort?
Also prinzipiell versuchen wir einfach das gute Wetter, besten Fall, zu nutzen und die Zeit oder die Möglichkeit, dass wir mehr Zeit auf dem Rad verbringen können. Ich hatte es auch hier in diesem Podcast schon erwähnt. Es gibt Studienlagen, die einfach auch untersuchen. Den Effekt eines Spring-Training-Camps macht einfach, oder die Tatsache, dass du dort dich einstellst auf Trainingsphase, sorgt schon dafür, dass du ein bisschen mehr Trainingsvolumen verkraften kannst und dass du dich auch trotz viel Belastung subjektiv einfach wohlfühlst und Bock drauf hast, so zusammengefasst. Es ist also auch irgendwo, es macht auch was mit dir. Also ein Trainingslager auf Atopia zu Hause, das ist nicht das Gleiche. Das macht schon was aus. Gleichzeitig gehört es aber auch dazu, dass man halt dann schaut, dass man halt nicht komplett mit so nassen Durchschuss an Tag 1 losschießt, sondern halt einen konstruktiven Aufbau halt fährt. Dreierblöcke oder Zweierblöcke im Wechsel machen halt ganz gut Sinn. Also Dreierblock, Ruhetag, Zweierblock, Ruhetag, Dreierblock zum Beispiel, wenn es dann irgendwie 8-9 Tage sein sollen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt Intensität auch noch umsetzen, vielleicht einmal die Woche, auch das ist in den Trainingsplänen noch enthalten, dann habe ich jetzt wirklich mal durchgeboxt, auch mit vielen Athleten, und ich werde es selber auch machen, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn du eine tolle Tour fahren willst, mach einen Double Day raus. Fahr einfach die Intervalle morgens, weil ich weiß auch meiner Historie, 4x8 Minuten oder 3x10 mal oder 4x10 mal 40, 20, das machst du an Kloster Juck dann hoch und dann übers Tramontana noch hinten zurück. Das ist Tag 1 vom Dreierblock. Du gehst hops. Das ist nicht zielführend. Mach es lieber sortiert, fahr zum Anstieg oder whatever, fahr der Intervalle, komm zurück, mach Mittagessen, fahr nochmal los. Du kannst trotzdem die Umfänge fahren und achte genau auf solche Sachen.
Ja, damit das einfach nicht zu sehr eskaliert. Ja. Vorher nochmal idealerweise Zonenbestimmung.
Ja.
Für alle Leute, die halt irgendwie mit dem Plan trainieren wollen. Haben wir noch Termine für Januar, so 1, 2 oder?
Genau, so vereinzelte Termine, auch relativ spontan mal möglich, wenn jemand zum Beispiel jetzt, gerade ist ja diese Krankheitsphase, die Athleten stornieren hin und wieder einfach ihre Termine, guckt da mal gerne rein, für alle, die jetzt nochmal überlegen, Diagnostik spontan wäre jetzt cool.
Ja.
Beachtet bitte, wir haben es schon mal gesagt, die Phase vom 20. Januar bis einschließlich 13. Februar bauen wir die Räumlichkeiten um, da wird renoviert, das heißt, dort können wir leider keine Diagnostiken anbieten, auch wenn es gerade der Zeitraum ist, passend für ein Trainingslager oder vorher abzuchecken. Organisiert euch gerne die Termine drumherum, dass ihr sagt, okay, dann direkt Ende Februar oder Anfang März machen wir Diagnostik.
Ja.
Werden wir auch nochmal bekannt geben, und in Zukunft wird es auch so aussehen, für alle, die unser Diagnostiktermin online buchen, auf science.cc/licensediagnostik werdet ihr alles finden, werdet ihr weitergeleitet auf ein Online-Buchungstool. Dort seht ihr alle Zeitslots und könnt auch dann verbindlich einen Termin buchen. Dann ist er schon mal safe für euch. Wichtig. Ja. Auf alle, die ihn jetzt schon ein bisschen vorausplanen wollen. Bucht den Termin, saved euch den, dann bekommt ihr nochmal was zugeschickt, dass ihr auf eine Website weitergeleitet werdet, die wir gerade zunehmend aufbauen. Auf unsere Memberspot-Plattform. Könnt euch dort anmelden und bekommt Zugang zu einem License-Diagnostik-Themenreiter. Und dort habe ich für euch 4 Videos einmal durchgearbeitet, inklusive Informationsmaterial. Was erwartet euch bei der License-Diagnostik? Wie sind die Daten zu interpretieren? Also wenn ihr nachher die Testung zum Beispiel eure Ergebnisse habt, könnt ihr dort nochmal in einem Video nachschauen, was heißt denn das überhaupt metabolische Effizienz? Was ist das Relevante dort für mich? Und nochmal ganz wichtig, auch solche Sachen wie bereite ich meine Diagnostik vor? Wie sieht das Training aus? Wie sieht die Ernährung aus? Und ganz plakativ, wo kann ich parken?
Auch gut.
All diese Informationen findet ihr in diesen Videos.
Videomaterial von meiner entstellten Visage findet
weniger als du denkst.
Okay, also gut. Wirklich, musst du dir auf jeden Fall noch angucken.
Ja, wirklich wenig von dir, weil.
Wie viel Enya-Musik ist dabei?
Das war gut. Nee, ich habe festgestellt, das machen wir bei der nächsten Diagnostik nochmal. Das werden wir nochmal ergänzen.
Okay. Werde ich mich vorher ein bisschen hübsch machen.
Ja,
machen und einfach nur bis zur Schwelle fahren und nicht weiter im Ramp-Test.
Nein, du kannst Ramp-Test einfach, du kannst dein Gesicht nicht faken. Wenn ich von Ausbelastungszuständen spreche in dem Video, möchte ich Ausbelastungszustände
sehen. Ich fahre einfach nur bis zur Schwelle beim Ramp-Test, sagst Abbruch, leider ging nicht mehr. Damit ich Hauptsache nicht wieder so
defamiert
werde.
Wenn ich im Video, Lennart, von Ausbelastungszuständen spreche, möchte ich auch B-Roll-Material von Ausbelastungszuständen haben.
Na gut.
Das kriegen wir hin.
Ich muss meinen zweiten Termin auch noch buchen vom Trainingslager. Und ich mache das, glaube ich, jetzt, bevor das gleich
bevor
das morgen problematisch wird.
Genau das.
Vor unserem Camp. Ich wollte noch ein bisschen, weil ich so ein bisschen Strava-Stalking gemacht habe.
Ja. Dann möchte ich die Einheit auch des Tages von meiner Strava-Stalking noch
okay.
erzählen.
Okay, ich wollte einfach mal noch.
Die Einheit der Woche.
Noch ein bisschen, ich hatte mal geguckt, so was da unten gerade so abgeht, vor allem in diesem Bereich da.
Warte, deins ist besser, da mache ich meins erst. Deins ist besser, ich mache erst meinen Auftakt. Das
okay.
ist meins zu langweilig. Training von Alexander Christoph gerade. Übrigens, Zusammenfassung: Dezember. Höchste Umfang der gesamten letzten 24 Monate mit 40 Stunden, die er trainiert hat in einer Woche.
Ich wollte schon sagen.
Nicht im Dezember. Also die letzte
Dezember. Das setzt es auch wieder in Relation.
Ja.
Ich hatte einen guten November mit 54 Stunden. einen für mich guten November.
Und Alexander Christoph fährt 1200 Kilometer und 40 Stunden in einer Woche mit 15.000 Höhenmetern. Starke Nummer. Und eine Einheit davon war, habe ich gerade geschaut, ihr kennt ja die schönen Hit-Decrease-Intervalle, Fast-Start-Intervall und hinten raus dann EB. Ist er nicht gefahren, sondern genau andersrum. Hit-Increase habe ich es mal genannt. Also okay. wirklich so eine schöne, in dem Fall war es 10 Minuten Dauerleistung, around Schwelle bei ihm. Und dann so eine 2 Minuten Ekel-EB mit 7 Watt pro Kilo hinten oben drauf. Wäh! Wäh! So, jetzt darfst du gerne deinen Fact erzählen.
Ich habe gar nicht so einen krass spannenden Fact hier, aber ich habe.
Ich finde schon.
Ich weiß gar nicht, ob wir über das selber sprechen. Also ich habe einfach nur mal mir auch Col de Rats angeguckt.
Ja, das meine ich.
Da gibt es wahrscheinlich viel zu erzählen in verschiedenen Richtungen. Juan Ayuso hat sich da jetzt den Com geholt am 31. Dezember, nochmal zu Silvester, und hat den um 2 Sekunden von Jakob Hinskaul-Madsen abgenommen, der den seit 2019 hatte.
Haben wir dort Stats? Also
von Juan Ayuso leider nicht. Okay. Jakob Hinskaul 429 Watt für 13 Minuten. Der ist nicht gerade schwer.
Mhm.
Ein auch lustige Position 3, Jonas Vingegaard, März 2018.
Oh,
damals noch mit Powermeter gefahren und hochgeladen. 398 Watt für 13 Minuten. Kannst dir die Fahrten auch angucken. Da sind sie mit dem Team Colo Quick auf ein paar Comms gefahren. Und es ist gar nicht so unspannend, sich das mal anzugucken. Und dann haben wir auf Platz Nummer 15 Anton Schiffer, 6. Januar.
Köln represent.
Köln represent, gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Verliert 30 Sekunden auf Juan Ayuso. Gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen.
Schon, das ist schon mega cool.
Platz 15 von, sage und schreibe, 66.571.
Boah.
Wenn man da mal das Perzentil ausrechnet, ist er ganz oben unterwegs. Und vor
Stark.
Allem, die Namen drumherum, überall sind halt schon krass. Anton, muss man gerade sagen, reißt da richtig was ab, klaut sich hier. Und da hat sich den Com am Super Col de Rats geholt, also am steilen Reststück. Den hat er sich geholt von, ich glaube, diesem Tadej Pogacar.
Was ist ganz kurz? Das ist auch so ein Flex, den würde ich auf einer Küchenparty raushauen, obwohl es keiner einschätzen kann.
Ja.
Also das ist schon...
Das ist schon gut. Das ist schon gut, ja. Man sieht aber, dass er richtig krachen gegangen ist. Das fand ich lustig, wenn du in den Detail guckst. Ist so die ersten 5 Minuten, das Segment ist, glaube ich, das ist 10 Minuten ungefähr sein.
Mhm.
Die ersten 4-5 Minuten sind deutlich höher als die letzten. Er hat mir dann auch gesagt, dass er hinten raus richtig krachen gegangen ist. Aber du siehst es einfach an der Pfeil, dass er es dann hinten raus merkt, so uiuiui.
Damn.
Es kann auch sein, dass er sich den von Van der Poel geholt hat. Auf jeden Fall Pogacar hat sich nochmal einen anderen kommen irgendwo geholt. Also der ist schon auf super hohem Niveau da unterwegs. Und natürlich sind es nur Comps in Anführungsstrichen, sind sehr kompetitive und die Jungs werden da auch schnell gefahren sein. Noch so ein paar andere, die da gerade unterwegs sind.
Aber ganz kurz, Anton, ne? Also 13,41 habe ich jetzt auch nochmal stehen, 415 Watt, glaube ich, ne? Oder wie viel haben wir es? Average 416. Und bei, ich glaube, ich habe mal irgendwann richtig eingetragen, Anton kann es gerne korrigieren, 6,8 Watt pro Kilo, dass das einmal in Watt pro Kilo mal einschätzen können für 13 Minuten 40.
Ja.
Nice Zahl, 1500er VRM, das muss Spaß machen. Erzähl weiter.
Ja, ansonsten meine Ergebnisse vom Kolderatz.
Genau, raus.
Nee. Ich finde es noch interessant, wir haben ja noch einen weiteren deutschen Representative da unten gerade rumcruisen, neu beim Team Lidl Track. Haben wir Niklas Behrens. Die Überschrift war, glaube ich, zu schwer für Ratz oder zu fett vor Ratz. Auch krasse Wattzahl, aber nicht hundertprozentig sein Terrain, würde ich mal sagen. Der verliert knapp 1,5 Minuten auf Anton.
Boah.
Fährt aber abartig viel Watt.
Ja, das finde ich
490 Watt.
490 Watt.
Für 14 Minuten 51. Respekt an der Stelle. Ich glaube, bei den flacheren Rennen oder den hügeligeren Rennen, wenn er die Lernkurve weiter nach oben, wenn die Lernkurve weiter nach oben zeigt, dann geht es da auch gut vorwärts dieses Jahr.
Starke Ansage. Das ist ein bisschen, solche Zahlen finde ich mal erschreckender. Also klar, das wirkt jetzt nicht so beim Kolderatz, genau wie du schon sagtest, ne? Also, wie er schon sagte, zu schwer für Rad, aber wenn der so einen Hammer auf einer Windkante stehen lässt oder auf einer flachen, boah, das ist so ekelhaft. Dahinter ist so mies.
Ja, ich bin nächste Woche da, ich gehe da auch mal aufkommen. Jetzt mit meinen
Das ist eine Ansage.
Ja, mit meiner Crash-Diät kann ich jetzt mal da all in gehen, was
okay.
Das angeht.
Du hältst also diese -3 Kilo bis dahin?
Ja, yeah, einfach aus taktischen Gründen.
Nochmal Pizza Fungi und dann
Sub noch zwei Pizza Fungi und ich fahre dann zwei Pizza Fungi und dann, wenn es mir wieder gut geht, 1 Liter Race Carb, um die Kohlenhydratspeicher wieder hochzukriegen.
Aber pur.
Und dann einmal all out und danach erst mal wieder 3 Tage durchpennen.
Dann Systemschaden.
Systemschaden, genau.
Okay, sehr gut. Ich werde dann auch demnächst im Trainingslager sein, werden da ein bisschen berichten können.
Dauert aber noch ein bisschen, oder?
Ja, gar nichts. Ja, nächste Woche Sonntag hin. Schon.
Schau an.
Ja. Genau, werde ein bisschen was berichten natürlich, wie das Training so läuft und werde ein paar Sachen ausprobieren. Ich werde euch dort abholen. Viel mehr will ich noch gar nicht sagen. Ihr werdet schon mitbekommen und werden euch ein bisschen was transportieren und gucken wir mal, ob wir meinen Kadaver fit bekommen. Achso, letzte Info. Nachdem ich halt dazu genötigt wurde. Du hast ja letztes Mal schon gemeint, schreib mal Ziele für 2024 für Lukas auf diversen Plattformen, sei es jetzt Instagram, Mail oder unsere Discord-Chat, hat sich rauskristallisiert, dass wirklich
das Race Across America jetzt dein Ziel für
nächstes Jahr. Fast, aber alle kamen mit Ultra um die Ecke. Lennart, was soll denn die Kacke?
Weiß ich auch nicht.
Alle, okay, also ich finde das sehr cool, vielleicht passiert es auch.
Ich bin da kritisch.
Ihr seid fies, macht doch nicht Ultra, das dauert ziemlich lang, aber gut, also das sind eine Idee und ich habe es getan. Ich habe meinen Namen in den Feuerkelch geworfen für den Ötztaler Lostopf. Ob da wirklich was rauskommt, weiß ich nicht, sehen wir dann. Also ne, wir sollen jetzt noch nicht planen, was nicht ist, aber der schauen wir mal, ob der Feuerkelch mich ausspuckt. Ich hoffe nicht.
Wenn der Feuerkelch dich nicht ausspuckt, dann kriegen wir dich da auch so rein. Also,
ja, ich weiß.
Das,
ich hoffe,
das kriegen wir schon hin. Also super. Also ja. Welche Zielzeit?
Ja, Sub 9, ne?
Ja. Oder Sub. Auch so Sub 8.
8,5. Sub 8,5.
Sub 8,5, okay.
Was ist denn
das? Ich hab gar keine Zielzeiten jetzt im Kopf. Also noch bringt es gar nichts, darüber zu spekulieren. Für nächste Folge können wir mal so eine Zielzeit reinschmeißen.
Okay.
An die du dich halten musst.
Okay. Grüße an alle, die das Rennen gemacht haben und geliebt haben.
Dann haben wir es für die Woche.
Ich bin doch durch.
Sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Trainingslager-Tipps helfen und ersparen euch so ein paar dumme Fahrten, wie bei mir jetzt vor ein paar Tagen. Und
ich schau mal, wie viele dumme Fahrten ich jetzt nach dieser Folge trotzdem mache.
Ja, dann macht es wahrscheinlich. Ja, man muss nicht sein. Wenn man gut plant, dann kriegt man das auch hin, dass man das nicht macht. Ich würde mal sagen, holt euch einen Trainingsplan, damit alles ein bisschen reguliert ist. Kommt gerne nochmal bei uns vorbei für eine Diagnostik und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Jo, macht's gut. Ciao.
Ciao.